Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.
Hallo, mein Name ist Marc Lipuna. Ihr hört die Kulturfritzen, den Kulturfritzen-Podcast, mittlerweile schon die 18. Episode. Und mir gegenüber sitzt Susanne Chudina. Sie ist Theatermacherin, Regisseurin und Mitbegründerin der Spreeagenten. Und da steige ich auch schon mal direkt mitten rein. Spreeagenten klingt nach Berlin. Was sind die Spreeagenten?
Die Spreeagenten sind eine freie Theatercompany, die ist in Berlin gegründet wurde, 2007. Und wir machen viel dokumentarisches und recherchebasiertes Theater und beschränken uns aber nicht nur auf Berlin und auch nicht nur auf Deutschland, sondern wir haben auch viele Produktionen in Kooperation mit anderen Ländern gemacht, in anderen Ländern, viel in Osteuropa, das heißt mehrfach Rumänien, Tschechien, Serbien. Und da liegt uns am Herzen, auch wirklich in eine Kooperation mit Künstlerinnen und Institutionen da zu treten. Das heißt, teilweise ist dann das halbe SchauspielerInnen-Ensemble aus dem jeweils anderen Land und die andere Hälfte aus Berlin. Und es wird dann auch mehrsprachig, mindestens zweisprachig gespielt. Und alle müssen auch mal in die andere Sprache eintauchen. Inhaltlich sind es oft, würde ich sagen, politische Themen. Es geht schon darum, sich eigentlich abzuarbeiten oder der Nase, der neugierigen Nase zu folgen, über Themenkomplexe, die man eigentlich bis heute nicht versteht, oder Ereignisse in der weiteren Vergangenheit, die aber immer noch eine große Relevanz haben für heute. Also wie natürlich die Zeit des Nationalsozialismus. Aber genauso können es Themen sein wie 2007, eben unsere erste Produktion mit Rumänien. Da war der Auslöser, dass Rumänien neues EU-Mitglied war. Oder Frösche im heißen Wasser, eine Koproduktion mit Belgrad, wo es einfach um den Frühling 1999 ging, wo viele Berlinerinnen einer gewissen Altersgruppe hier gefeiert haben, während in Serbien oder in Belgrad speziell dann die Menschen gleichen Alters unter NATO-Bombardement standen. Also wie haben wir parallel gelebt? Und dann aber auch wieder herauszufinden, dass natürlich für auch diese junge Generation in Deutschland es auch ein politischer Einschnitt war oder ein Einschnitt in die politische Landschaft Deutschlands, dass erstmals die Bundeswehr wieder in den Kampfeinsatz gezogen ist. Also so, das ist die Spannweite.
Das ist eine große Spannweite. Vor allem würde mich nochmal interessieren, was für dich oder für euch auch als Kollektiv das Dokumentarische oder den Reiz im dokumentarischen Theater ausmacht.
Ja, ich glaube, es ist der Reiz ist, also man hat ein Thema oder eine Fragestellung und will jetzt nicht die Fiktion bemühen, sondern es gibt so viele Menschen, die das tatsächlich erlebt haben, die zu einer bestimmten Gruppe vielleicht von Menschen gehören und deren Stimmen einfach einzufangen. Also es sind nicht immer nur Akten und alte Zeitzeugendokumente, sondern für eben diese Frösche im heißen Wasser haben wir irgendwie über 45 Interviews mit Menschen in Berlin und Belgrad selber geführt. Also wir kreieren das Material auch. Und das ist, ich glaube, eigentlich dieser Impuls, wir verstehen was nicht oder wir haben eine Fragestellung und wir wollen Menschen, die dazu was zu sagen haben, befragen und deren Stimmen sozusagen sammeln und dann in so einem Abend rausbringen. Also es ist nicht immer die singuläre Stimme eines Dichters, einer Dichterin, sondern es geht eigentlich tatsächlich um Menschen und wie sie in der Welt stehen und zu der Welt stehen. Und das zu sammeln und eben auch in Fällen, wo es jetzt zum Beispiel auch um Sinti und Roma geht. Also das ist uns sehr wichtig, die Menschen dann, wenn wir ein Stück über solche Themen machen, sowohl in das Produktionsteam oder in das Ensemble zu integrieren, als auch eben sie selbst sprechen zu lassen und nicht über sie zu sprechen. Also da sind wir auch zum gewissen Grade die Plattform bereiten, die Möglichmacher oder die denen Anstoß geben, aber nicht um sich da darüber zu erheben, sondern den Raum zu schaffen für diese Stimmen.
Und ihr nutzt ja dann diese Stimmen. Also ihr habt dann sozusagen das autobiografische Material oder die originalen Texte sozusagen, die euch zur Verfügung gestellt werden durch Interviews, durch Dokumente, die ihr bekommt, die ihr recherchiert. Wie geht ihr dann damit um? Also wie transformiert ihr das dann ins Künstlerische?
Ja, das ist nochmal, das ist eigentlich ein sehr großer Arbeitsschritt. Letztlich gibt es natürlich eine Struktur, also man guckt, was gibt einem auch das Material. Also man hat vorher natürlich schon ein Konzept, aber dann muss man immer das nochmal neu bewerten, wenn man das Material gesammelt hat. Und dann ist das eigentlich immer eine Verdichtung. Ja, also das dann zusammenzuschieben, zu arrangieren. Es gibt manchmal tolle, interessante Themen, die aber vielleicht nicht ausreichend durch Originalbeiträge jetzt unterfüttert sind, dann guckt man auch, also wo findet man noch Quellen, die zu dem gleichen schreiben, also mit denen man das ergänzen kann, kombinieren kann. Wir lassen auch Widersprüche stehen, also es ist auch oft bei Zeitzeuginnen und Zeitzeugen so, dass die gleiche Ereignisse unterschiedlich schildern und sich widersprechen, aber das liegt in dieser Zeitzeugenschaft eigentlich begründet und das zeigen wir dann auch genauso. Und trotzdem gibt es auch fiktionale Texte, die dann nochmal bindend dazukommen. Also bei manchen Produktionen mehr, bei anderen weniger. Also jetzt, wenn es wirklich um diese Zeitzeuginnen und Zeitzeugen geht, wie jetzt beim Mädchenorchester wirklich, wo es um das Frauenorchester in Auschwitz ging, da erfinde ich nicht großartig rum. Aber bei Frösche im heißen Wasser zum Beispiel, da dienten die Interviews auch einfach als assoziatives Material. Da habe ich zwar sozusagen den Haupttext damals geschrieben, aber habe noch Charlotte Roos aus Berlin eingeladen und Filip Vujošević als Autoren aus Belgrad. Und auch die waren völlig frei aus dem Material. Texte, das konnten Songs sein, das konnte Lyrik sein, das kann einfach eine kurze Notiz. Und da ist viel fiktionaler dann auch gearbeitet worden. Aber es ist immer ein Arrangieren und ein Verdichten. Und trotzdem sind wir keine Historikerinnen, sondern es geht um eine sinnliche Erfahrbarmachung der Inhalte und natürlich immer auch um eine Umarbeitung, dass sie für die Bühne funktioniert. Ja, weil wir eben wieder keine Historikerinnen sind, sondern es muss in irgendeiner Art sich dann auch theatral oder szenisch auflösen lassen. Und das muss man dann auch bearbeiten.
Jetzt hast du gerade Bühne gesagt, das ist für mich natürlich das ideale Stichwort, weil die Bühne ist ja jetzt nicht unbedingt bei euch der Ort, den man sich klassischerweise unter Bühne vorstellt.
Das variiert, ja. Ich hätte jetzt sofort zurückgefragt, was ist denn eine Bühne? Und ich finde ja immer so toll vom Theater, wir können ja alles behaupten und wenn wir was definieren und wenn ich jetzt sage, das hier, wo wir gerade sitzen, ist eine Bühne, dann ist es eine.
Es ist gerade unsere Bühne.
Es ist gerade unsere
Bühne. Die sieht nur keiner.
also wir haben nicht die eine Methode. Also wir arbeiten nicht immer auch ästhetisch gleich. Für mich ist es sehr, sehr wichtig, dass die unterschiedlichen Produktionen verlangen unterschiedliche Dinge, Umstände oder Strukturen. Das heißt, wir haben jetzt Mädchenorchester, haben wir klassisch im Heimathafen Neukölln gespielt, allerdings auch nicht auf der Bühne, sondern vor der Bühne, weil wir mehr Platz brauchten für die 33 Menschen. Dann haben wir klassisch im Takt gespielt, aber wir haben eben auch in Rumänien Stationentheater auf der Straße gemacht, in einem Dorf. In dieses Frösche im heißen Wasser haben wir in einer leeren Kaufhausetage in Belgrad gespielt, mit Blick auf die Stadt, die als Protagonist mitspielen sollte. In der Berliner Version war es dann ein Club, wo sich auch überall das Publikum frei bewegen konnte. Horst Kreuzberg, den gibt es nicht mehr. Und manchmal jetzt sind wir wieder ganz draußen auf der Straße. Also wir wechseln und das ist aber verlangt dann jeweils der Inhalt und das Stück. Und was wir denken, was die ideale Art ist, dass die Inhalte mit dem Publikum, also dass sie sich begegnen.
Ja, das leuchtet mir auch total ein, weil man einfach sagt, man hat zum einen diese Texte, man verbindet die mit einem Ort und das Publikum setzt dann das auch zusammen. Insgesamt ist es eine Art Mosaik aus Bildern, die zum Teil die Kulisse, die Stadt ist dann die Kulisse und natürlich den Texten, die erzählt werden. Nun sind wir ein Berlin-Kultur-Podcast, dementsprechend würde ich gern nochmal auf die Berliner Produktionen zu sprechen kommen, beziehungsweise auf die, die in Berlin stattgefunden haben.
Also da ist natürlich Rastplatz Marzahn, was in diese Serie der Arbeiten über Erinnerungen von NS-Verfolgten gehört. Die Produktion haben wir 2017 herausgebracht und da haben wir uns dem Sammellager für Sinti und Roma in Marzahn-Hellersdorf gewidmet. Das wurde bereits 1936 eröffnet, also sehr früh im Vorfeld der Olympiade wurde dann nachts, also beschlossen, nachts die Sinti und Roma festzusetzen, aus den Wohnungen zu holen und auf diesen Platz, diese Rieselfelder, also letztlich Kanalisation vor den Toren der Stadt, auf einer Wiese abzusetzen. Interessant ist, dass, also das wurde lange vorbereitet von der Polizei, aber die Olympiade war dann endlich der, der Grund, oder der das legitimierte, scheinbar. Und das ist interessant, weil das kaum ein Berliner oder eine Berlinerin weiß, dass es dieses Lager gab, wo es war. Und insgesamt stellt man ja fest, dass immer die Geschichte der Sinti und Roma vergleichsweise viel weniger erzählt ist, als die jetzt zum Beispiel der jüdischen Verfolgten oder anderer Gruppen von Verfolgten. Und also das hat uns einfach interessiert, das aufzuarbeiten. Es ist auch insgesamt so, dass die Geschichte der Vernichtungslager mehr aufgearbeitet ist als dieser Sammellager. Aber die dienten dazu, die Leute wirklich direkt nach Auschwitz zu bringen. Es war auch interessant, also da in Marzahn zu stehen. Wir haben auch Interventionen da am Ort gemacht. Das war im Vorfeld der letzten großen Wahlen. Und wir haben dann auch noch da ein bisschen gedreht und hatten direkten Kontakt mit sehr stolzen AfD-Wählern, die uns also da auch über 2 Stunden permanent bepöbelt haben und angebrüllt. Also wir hatten wirklich ein bisschen, was heißt Konflikte, also die waren natürlich auch nicht ganz nüchtern, diese Herrschaften. Und da merkst du aber ganz direkt, wo du bist und dann denkst du, das ist aber auch gut, dass wir hier sind. Also genauso, wir haben auch Leute befragt, die an dem Platz vorbeigingen. Wissen Sie, was hier früher mal war? Ja, ja, das weiß ich ganz genau. Ja, was? Ja, das war so eine Art KZ. Und wie stehen Sie dazu? Was denken Sie darüber? Soll ich ehrlich sein? Soll ich ehrlich sagen? Ja, bitte. Davon brauchen wir noch wieder viel mehr heute.
Okay.
Also das ist so, man denkt, okay, also es ist auch immer so eine Realitätsdusche, die man dann kurz kriegt, die aber auch wichtig ist. Und ich denke mal, es ist wichtig, dass wir dann trotzdem da sind. Also das ist auch immer so ein Teil der Arbeit. Es ist nicht nur die Produktion, die am Ende rauskommt, die auch in Marzahn-Hellersdorf gezeigt wurde, nicht nur in Mitte, im Tag, also im Kreuzberg, dass man einfach auch zeigt, man ist auch da mit seinen Gedanken.
Mhm. Um die Ehre der Marzahner zu retten und Marzahnerinnen, gab es auch positives Feedback vor Ort?
Absolut, absolut. Also es gibt da ja ganz, ganz viele Initiativen, deren Aufgabe es ist oder deren Inhalt, immer wieder die Flagge eigentlich die ganze Zeit hochzuhalten, zu sagen, hier leben andere. Es gibt, weiß ich nicht, ob die Schulen oder es gibt Tage gegen Rechts, also wirklich regelmäßige Veranstaltungen und Zentren, die immer wieder da sind. Das muss man, die ich auch als sehr viel stärker empfinde. Aber ich glaube, die wissen auch, warum sie so aktiv sein müssen. Ja, da ist die, oder da sind vielleicht die Kontraste größer in dem Viertel. Mhm. Aber da gibt es ganz, ganz viele bewusste Menschen, empörte, kämpferische, die das auch größtenteils ehrenamtlich zu ihrer Aufgabe machen, da einfach die Stimme zu erheben. Und das finde ich absolut wichtig. Mhm.
Könntest du noch mal sagen, weil mir war das tatsächlich auch neu, bis ich das von euch natürlich kurz nachgelesen hatte, wo genau dieses Sammellager in Marzahn war?
Das ist eigentlich die S-Bahn Raoul-Wallenberg-Straße, die S-Bahn-Station. Und dann gibt es da dieses Don Bosco-Zentrum. Mhm. Und es gibt den Otto-Rosenberg-Platz. Otto Rosenberg ist ja ein Sinto, der ebenfalls in diesem Sammellager festgesetzt wurde, dann nach Auschwitz kam und das alles überlebt hat. Und dann auch in den Interessensvertretungen für Sinti und Roma dann nach Kriegsende gewirkt hat, und seine Tochter Petra Rosenberg ist jetzt Vorsitzende des Landesverbandes Deutscher Sinti und Roma Berlin-Brandenburg. Das wird also auch da weitergegeben. Nach ihm ist dieser Platz genannt. Er hat auch ein Buch mit Erinnerungen geschrieben. Also dieser Platz ist da, und dann gibt es links noch einen Friedhof. Also ungefähr in dem Gebiet, auf diesem ganzen Gebiet befand sich damals das Sammellager.
Wir verlinken natürlich die Produktion auch in unseren Shownotes, dass wer sich darüber informieren will, auch die Möglichkeit hat, zumindest auf eurer Webseite nochmal einen Eindruck von der Produktion zu kriegen. Dann kommen wir jetzt mal zur aktuellen Produktion. Häuserfluchten heißt sie. Premiere war jetzt Mitte August. Über das Projekt würde ich gerne ein bisschen ausführlicher reden und auch da nochmal eure Arbeitsweise befragen und natürlich ein bisschen inhaltlich tiefer einsteigen, dass wirklich alle Leute, die Lust haben, die Produktion noch zu sehen, bis Anfang September gibt es noch die Möglichkeit. Worum geht's da?
In Häuserfluchten geht es um das Gesicht und die Atmosphäre und die Struktur dieses Viertels, Scheunenviertel und Spandauer Vorstadt, vor 100 bis vor 80 Jahren. Also wir beginnen so in den 1920ern und gehen dann bis in die 1940er mit Peaks, die auch manchmal bis 1980 oder 51 oder bis heute ausschlagen, weil wir nie ausschließlich in die Vergangenheit springen wie in ein Museum, sondern immer auch die Gegenwart mitspielen soll und muss und das auch durch unsere Haltung zu den Dingen tut. Und es geht darum zu gucken, wie sah dieses Viertel damals aus? Wer hat hier gelebt? Zu zeigen, was für eine vielfältige, bunte Mischung von Menschen hier nebeneinander, miteinander lebte und auch nicht sofort mal in Anführungsstrichen Katastrophe einzusetzen, sondern einfach zu zeigen, es waren Menschen, die hier seit Jahren, Jahrzehnten ganz normal lebten, einen Alltag hatten und denen in seiner mit seinen Problemen und seinen kleinen Anekdoten und auch seiner Langweiligkeit zu zeigen. Mhm. Um dann zu sehen, wo sozusagen das nationalsozialistische Regime eigentlich reingeschlagen hat und was es zerstört hat. Und das gleichzeitig natürlich, man geht durch die Gegenwart, während man diesen Geschichten folgt, ob sei es über die Ohren oder als in Szenen, die gespielt werden. Und gleichzeitig natürlich zu gucken, was ist heute da? Also wie hat sich dieses Viertel verändert? Ich kenne das Viertel auch seit 25 Jahren. Es hat sich ja radikal verändert. Die Bevölkerungsstruktur hat sich radikal verändert. Und ja, eigentlich so verschiedene Bewohnerschaften, Strukturen nebeneinander so zu vergleichen. Also wir erzählen die Vergangenheit, aber ich glaube, es löst so aus oder verändert den Blick im Jetzt, wie man darauf schaut. Es sind Lebensgeschichten, es sind Ereignisse, es sind Orte, die wir beleuchten in kleinen Schlaglichtern. Manchmal in Themenkomplexen und manchmal sind es wirklich einzelne Personen, die mit einem Ort verbunden sind, waren in der Vergangenheit. Um das zu erinnern, bevor die Erinnerung völlig verloren geht und alle Spuren.
Nun ist es ja ein Stationtheater mit Interventionen, also mit Schauspielszenen oder gesprochenen Szenen, also oder getanzten Szenen, wo man wirklich was sehen kann und zwischendurch, beziehungsweise auf dem Weg von dem einen Ort zum anderen. Ich benenne mal kurz die Orte, es geht an der Volksbühne los, wir gehen zur Sophienkirche, wir sind erst an der heutigen Waldorf-Grundschule, dann geht es zur Sophienkirche und dann landen wir in der neuen Synagoge. Das ist ja im Grunde so ein bisschen dieses, also Scheunenviertel war ja, wenn ich mich richtig erinnere, so ein bisschen die ärmere Gegend, wo die ärmere, vor allem jüdische Bevölkerung gelebt hat. Und die Spandauer Vorstadt war dann so ein bisschen dieses bürgerlichere jüdische Viertel, wenn man so möchte. Das heißt, dass natürlich hier genau in diese Kerbe extrem reingeschlagen wurde nach 1933, dafür ist das natürlich jetzt dann der ideale Ort, um das auch aufzuzeigen. Ja, und jetzt hören wir mal einen kurzen Ausschnitt aus einem der Audiotracks, die die Geschichte der Orte und Straßen beschreiben, an denen man während eurer Aufführung entlangläuft.
Die Mulakstraße. Die Mulakstraße ist eine Straße aus dem 17. Jahrhundert. Ihr Name geht zurück auf den Maurer und Zimmermeister Jakob Mulak, den ersten Besitzer des Eckhauses zur alten Schönhauser Straße. Da die Straße sehr schmal ist, wurde sie im Volksmund Mulak-Ritze genannt. Diesen Namen trug später auch eine legendäre Gastwirtschaft in der Mulakstraße Nummer 15. Die Mulak-Ritze hieß offiziell Sottges Restaurant. Heinrich Zille zeichnete hier sein Berliner Milieu. Es war eine typische Berliner Arbeiterkneipe, in der hauptsächlich schwere Jungs und leichte Mädchen verkehrten. Die Mulak-Ritze war Anfang des 20. Jahrhunderts eine der berühmtesten und berüchtigsten Lesben- und Schwulenkneipen Berlins. In den 20er Jahren wurde die Ritze eine bei Künstlern beliebte Kneipe. Zu den Gästen gehörten Henny Porten, Fritzi Massary, Claire Waldoff und Gustav Gründgens. Auch der jüdische Sexualforscher Dr. Magnus Hirschfeld gehörte zu den Stammgästen. 1951 gehörte die Mulak-Ritze zu 32 Lesben- und Schwulenkneipen, die geschlossen wurden. 1963 räumte Charlotte von Mahlsdorf die Einrichtung in der Mulakstraße 15 aus. Im letzten Moment konnte ich die ganze Lokaleinrichtung komplett käuflich erwerben, um sie der Nachwelt als Museumsstück zu erhalten. So Charlotte in ihren Erinnerungen.
Jetzt würde mich noch mal interessieren, ja, vielleicht anhand von einem Beispiel oder von zwei Beispielen mal, welchen Menschen können wir begegnen auf dieser Tour?
Also uns haben vor allem interessiert Menschen, die in irgendeiner Form widerständig waren. Also weil das waren auch nicht, also dieses Bild der Opfer, die dann alles so ertragen und ohne ein Murren ihr Schicksal annehmen, das finde ich ein bisschen einseitig. Und wenn man guckt, man trifft viele Menschen, die sich im Größeren oder Kleineren widersetzt haben. Das ist also anhand der eben Bildhauerin und Tänzerin Oda Schottmüller, die Teil der Widerstandsgruppe Schulze-Boysen-Hanak war, die schon ab den Anfang der 30er eigentlich politisch wirklich gearbeitet haben und sich dann also massiv gegen die Nationalsozialisten gearbeitet haben mit Funkversuchen, Flugblättern, Funkversuche nicht, sondern tatsächlich bestimmte Informationen dann an Moskau weitergegeben haben. Das sind Menschen, die ein großes Bewusstsein hatten, dass etwas schiefläuft, das gegen ihre Überzeugungen sprach. Und das waren sehr, sehr junge Leute, als sie anfingen, und fast angstfrei, einfach, die konnten nicht anders. Also die mussten einfach ihre Meinung vertreten. Die waren jetzt per se wären gar nicht in dem Sinne verfolgt gewesen, unbedingt. Einige schon, aber nicht alle. Es waren auch jüdische Mitglieder. Aber da ging es vor allem um die Werte, die sie vertreten haben und die sie schützen wollten. Und viele haben das eben auch mit dem Leben bezahlt. Und Oda Schottmüller war eben ein Teil dieser Gruppe. Sicherlich muss man sagen, dass auch mit den Nationalsozialisten die Kunst, die so in den 20ern so expressiv war, experimentell neue Wege ausprobiert hat, also fast wie in so einem Rausch und Taumel alles ging, das haben die Nationalsozialisten einfach draufgehauen, zerschlagen und gerade für Deutschland, also Entwicklungsströme einfach abgerissen. Ja, die konnten, sind emigriert und haben im Ausland weitergewirkt. Also das sind so prominentere Leute. Dann haben wir zum Beispiel auch Bruno Wegener und Herbert Kowalewski. Das sind überhaupt keine bekannten Menschen. Das waren zwei homosexuelle Männer, die auch hier im Viertel gelebt haben, ausgegangen sind und die natürlich auch in ihrem Leben, in ihrem ganz privaten Leben oder wegen ihres privaten Lebens verfolgt wurden. Und die kennt jetzt in dem Sinne kein Mensch. Aber wir wollten einfach diese Geschichte erzählen. Also gerade weil Berlin auch in den 20er Jahren für die Entwicklung auch der homosexuellen Identität sehr, sehr, sehr wichtig war, sehr frei war. Also international hat die Szene oder die Community wirklich auf Berlin geguckt. Und uns war es einfach wichtig, das sind Menschen mit einem privaten Leben. Mit Beziehungen und da entscheidet jetzt plötzlich ein Regime, dass dieses eigentlich mit dem Tode zu verfolgen sei. Das sind Menschen, die wir nicht kennen. Dann gibt es leider auch Geschichten von ganz vielen, die wir nicht erzählen konnten. Das ist auch das, was man feststellt. Es ist einfach die Erinnerungskultur hat einfach sehr, sehr spät eingesetzt. Wenn man hier durch diese Viertel jetzt läuft, sind einfach, es wurden zu wenig Spuren aufbewahrt. Es wurde zu spät eigentlich damit angefangen zu erinnern. Und es gibt hunderte von Menschen, die hier nur in diesem kleinen Bereich gelebt haben, von denen nicht mehr übrig ist als ihr Name und ihre Lebensdaten. Aber auch denen wollen wir irgendwie Respekt zollen oder sie in Erinnerung rufen. Deswegen gibt es einfach auch eine Szene, in denen einfach ihre Namen zu hören sind, wo wir sagen, wir wollen wenigstens mit dem lauten Aussprechen ihres Namens, die wir wieder hier in die Straßen schicken, an sie erinnern.
Und es wäre ja wahrscheinlich, das wäre eine sehr, sehr lange Szene, wenn man wirklich auf alle Namen käme, glaube ich, hier im Viertel, weil tatsächlich diese viele Erfahrungen oder viele Erinnerungen in Berichtform ja nur von Überlebenden vorliegen. Ja, vielleicht gibt es Tagebücher, vielleicht gibt es ein paar Briefe von Leuten, die dann im Konzentrationslager umgekommen sind. Aber ich finde das total wichtig und total berührend. Ich mochte auch diese Szene wirklich sehr. Sie spielt in der Sophienstraße, kann man ja kurz erklären. Und aus einem geöffneten Fenster oder aus geöffneten Fenstern heraus schallen die Namen sozusagen in den Berliner Abend hinein. Also das ist wirklich sehr, sehr eindrücklich. Genauso eindrücklich, wie ich auch dann diesen Moment finde, wenn man auf dem Weg zur neuen Synagoge noch die Biografie der ersten Rabbinerin zum Beispiel hört. Vielleicht kannst du die noch mal ganz kurz skizzieren.
Ja, wir sprechen von Regina Jonas, die wirklich die erste Rabbinerin der Welt war. Das hat man sehr lange auch nicht gewusst. Also man glaubte lange, dass es eine Amerikanerin war, die in den 70er Jahren Rabbinerin wurde. Und man hat dann eben noch Dokumente gefunden, wieder, also gerade in dem Ostteil Deutschlands, also hier in Berlin, die in einem Keller lagen. Und Regina Jonas ist wirklich hier im Scheunenviertel geboren. Sie stammt aus sehr ärmlichen Verhältnissen und die Familie war sehr gläubig. Ihr Vater starb, als sie erst 11 Jahre alt war. Und schon in dem Alter hat sie in der Schule wohl gesagt, haben Mitschülerinnen gesagt, ich will Rabbinerin werden, was völlig unmöglich war. Also Frauen in Männerberufen war damals noch schwieriger, als es heute immer noch ist, muss man auch sagen. Aber dann auch noch Rabbinerin. So, man hat sie für verrückt erklärt, aber sie hat wirklich an ihrem Wunsch festgehalten. Sie hat auch wirklich gesagt, es kam wirklich aus ihrer Liebe zum Glauben, zum Gott heraus. Und zwar, sie fühlte das als Berufung. Weil ihr die finanziellen Mittel fehlten, konnte sie nicht auf einer Universität studieren, aber besuchte dann die Berliner Hochschule für die Wissenschaft des Judentums, auch hier in der Spandauer Vorstadt, neben all den anderen Institutionen. Und diese Hochschule hatte sich in den 20er Jahren auch für Frauen geöffnet, aber nicht mit dem Ziel, dass sie Rabbiner werden. Und Regina Jonas war dann einfach wahnsinnig klug, weil sie hat eine halachische Arbeit geschrieben. Das heißt, sie hat ganz traditionell aus den Schriften hergeleitet, dass überhaupt nichts dagegen spricht, dass eine Frau Rabbiner oder Rabbinerin wird. Gab auch keinen Begriff dafür. Also so wirklich aus den Originalzitaten hat sie das hergeleitet. Der Professor Barnett hat ihr dann tatsächlich auch die schriftliche Prüfung abgenommen, die mit gut bewertet, starb dann aber leider, bevor die mündliche Prüfung erfolgen konnte. Alle anderen haben sich dann geweigert. Also wie es heißt im Text oder wie sie selber schreibt, aus Weltanschauungsgründen. Also die wollten keine Frau als Rabbinerin. Und 5 Jahre später wurde sie dann doch ordiniert. Also sie hat es geschafft und hat dann auch in der neuen Synagoge gewirkt, in der Seelsorge, hat gepredigt, allerdings nie wirklich im Hauptraum. Deswegen ist uns das jetzt so schön, weil jetzt gehen wir auf die Freifläche dann auch und hören sie dort sprechen. Das ist irgendwie für uns auch so ein ganz schöner Moment gewesen. Jetzt spricht sie doch noch. Und sie ist so lange, hat versucht, auch aus Deutschland zu emigrieren, aber aufgrund der mangelnden Mittel, weil sie ihre alte Mutter hier noch hatte, ist es ihr nicht gelungen und sie ist dann schließlich auch nach Auschwitz deportiert worden.
Wie seid ihr in dem Fall denn auf diese ganzen Biografien gestoßen?
Langes, langes Suchen. Also man findet sehr, sehr viele Biografien in alle möglichen Richtungen. Ich habe mich unterwegs auch verloren in Lebens- und Familiengeschichten, was zeitlich überhaupt nicht effektiv war. Auch teilweise in Geschichten, die gar nicht jetzt in dem Abend vorkommen, weil sie einfach zu groß sind. Also wo man auch eher sagt, das ist so komplex, das braucht eigentlich einen eigenen Abend. Und dann muss man ja natürlich auch gucken, also es war immer die Idee, auch eine Vielfalt zu zeigen. Also nicht nur das jüdische Leben, sondern eben genauso andere Verfolgte wie Homosexuelle verfolgte oder Taubstumme, die auch verfolgt wurden. Also wie kombiniere ich das, um eine Bandbreite von Verfolgten zu zeigen? Und da muss ich es ja auch noch anbinden an die Orte. Also das ist ja, das ist viel, viel Strickarbeit und Puzzlearbeit letztlich, um da eine richtige und vor allem angemessene Mischung auch zu schaffen. Also es geht auch nicht, bestimmte Lebensgeschichten, die eine Komplexität haben, in wenigen Minuten zu erzählen. Und trotzdem will man auch irgendwie alle zu Wort kommen lassen. Also es ist wirklich ein Puzzeln und ein Abwägen. Dann ist es aber auch Teil im Probenprozess. Also ich komme wirklich auch mit Material auf die Proben. Also das Stück ist nicht fertig geschrieben zu Probenbeginn, weil mir auch wichtig ist, dass alle künstlerisch Beteiligten, sei es jetzt Stefan Oppenländer als Bühnenbildner, der ja auch die Aufgabe hat, diese Orte, also mit dem wir auch die Orte gemeinsam festgelegt haben und die dann auch zu fassen und auch in einer modernen Art zu gestalten, die zum Spiel passt, die was Installatives hat und die Orte kennzeichnet für unser Spiel. Oder eben mit Muncha, Daniela Lunelli, die Musik gemacht hat. Also es geht auch um Echo in uns, dieses Materials. Und damit kommen wir immer schon als erste Gegenwart mit rein. Und genauso wichtig ist mir auch, dass die Spielerinnen und Spieler nicht einfach irgendwelche Texte reden, sondern sprechen, sondern wissen, wer ist das. Auch teilweise sagen, diese Biografie liegt mir mehr. Und das dann auch wieder mit einer Art Leben erfüllen, was niemals psychologisch oder naturalistisch sein soll, sondern es muss immer in einer Distanz sein. Ich sage immer, sie sind Medium für diese Erinnerung. Und trotzdem ist das so ein Arbeitsschritt, das Material in den Proben zu überprüfen, mit Improvisationen, mit Annäherungen. Und manche Sachen sagt man, okay, das funktioniert nicht, das fliegt raus. Und also das ist auch noch ein ganz, ganz wesentlicher Schritt.
Ja, und das ist tatsächlich natürlich ein riesiges Thema. Ein riesiges Thema, bei dem ich mir tatsächlich auch vorstellen kann, weil es gibt ja dann doch relativ viele Zeitzeugenberichte, die dann überliefert sind. Einige kennt man, andere nicht, dass man da dann wirklich eine Auswahl trifft, die so abwechslungsreich ist, wie das dieser Abend halt auch bietet. Grundsätzlich glaubst du, dass wir irgendwann aufhören können, uns mit dieser Zeit künstlerisch zu beschäftigen?
Wer ist wir? Also ich kann natürlich nicht für alle sprechen. Ich glaube, es gibt ganz unterschiedliche Gründe und Perspektiven, warum Menschen sich damit beschäftigen. Also aus deutscher Erinnerungskultur, aus einer vermeintlichen Schuld, die auch für mich niemals zu eliminieren ist. Aus dem Gefühl ebenfalls einer Minderheit oder einer speziellen Gesellschaftsgruppe anzugehören und immer, also dadurch einen Zugang zu haben. Oder jetzt bei mir ist es natürlich auch wieder was anderes. Ich habe eben selber teilweise jüdische Familie und verloren und ich glaube, also die Gründe und Impulse, sich damit zu beschäftigen, sind ganz zahlreich und eigentlich sind sie dann auch egal. Also vielleicht sollen wir sie auch wegtun und nicht mehr unterscheiden, wer kommt woher. Wir haben damals alle nicht gelebt, aber wir leben jetzt. Ich glaube, es gibt keine Pflicht von Erinnern oder Abarbeiten für irgendwen. Doch erinnern muss man es. Also man darf es nie vergessen. Es muss bleiben. Es ist so monströs. Und aber nicht immer nur als die drückende Schuld, sondern für mich ist es so lehrreich. Also wenn ich mir überlege, was tun wir heute, was ist heute los? Wie können wir handeln? Wie müssten wir handeln? Wann wird es wirklich grenzwertig? Ja, wann sind Grenzen überschritten? Da können wir aus der Vergangenheit einfach so wahnsinnig viel lernen. Und es ist aber nicht nur diese eine Vergangenheit, sondern Geschichte wiederholt sich, traurigerweise. Der Mensch hat bestimmte Strukturen in sich, die ihn immer wieder dieselben Dinge tun lassen. Und ich finde, es ist, man soll sich einfach bedienen der Erkenntnisse der Vergangenheit, um für heute besser entscheiden zu können und ganz klar zu sehen, nee, da müssen wir nicht mehr diskutieren, das ist über die Grenze, das ist nicht tolerierbar. Oder auch rechtzeitiges Aufstehen eben wieder für die eigenen Werte. Wofür lebe ich? Also was ist mir wichtig? Wo ist die Grenze, wo Respekt und Freiheit anderer Menschen einfach beschnitten werden? Da sofort zu reagieren. Ich glaube, das ist eher eine Bereicherung, dieses Beschäftigen. Bis hin zu der Frage, warum ist der Mensch so? Wie kann es sein, dass er so sein kann? Also dass sowohl die sehr aktiv agiert haben, als auch die einfach agiert haben, indem sie passiv waren. Mhm. Das ist ja auch eine ganz, ganz massive Kraft. Die paar, die aktiv waren, hätten eigentlich gegen den ganzen Rest nicht wirklich vorgehen können oder denen was vorschreiben können, wenn die sich gewehrt hätten. Und deswegen kommen wir wieder zurück, ist auch an dem Abend uns alle Impulse von ich gründe eine Widerstandsgruppe, bis hin zu ich entscheide selber, wann und wie mein Leben zu Ende geht, indem ich in den Freitod gehe. Das ist natürlich nicht wirklich frei, aber trotzdem sozusagen das Recht auf Selbstbestimmung bis zum letzten Schritt, der darin sich zeigt. Oder zu sagen, ich entziehe mich und gehe in den Untergrund. Ich warte doch hier nicht und lass mich abholen. Das sind alles Energien. Und auch das kann man lernen. Also ab wann, es muss nicht jeder eine Partei gründen. Man muss nicht immer laute Reden halten. Es gibt wirklich genau das Kleine, die kleinen Hilfestellungen, eben wie die Menschen, die Untergetauchten versteckt haben. Ja, es ist diese Zivilcourage oder dieses Handeln kann sehr klein sein. Und das finde ich, da können wir wahnsinnig viel lernen. Das muss jeder selber entscheiden, wie lange er sich damit beschäftigt oder nicht. Ich kann nur sagen, was es für mich und für uns ausgemacht hat.
Ja, also ich würde dir da nämlich zustimmen. Deshalb, ich habe natürlich schon damit gerechnet, dass die Antwort in die Richtung geht. Das war auch meine Hoffnung natürlich, weil ich es nochmal wirklich so interessant finde, dass natürlich dieses Thema, was man im Grunde seit der Schulzeit, was einen ja seit der Schulzeit begleitet, hier natürlich wieder aufgearbeitet wird, aber eben aufgrund dieser Einzelschicksale, die man so bekommt und auch letztlich durch diese künstlerische Bearbeitung und durch diesen unterschiedlichen Zugang zu einzelnen Biografien und zu einzelnen Leben und Haltungen, man nochmal mit so einem frischen Blick sozusagen draufgestoßen wird. Für mich war auch wirklich viel Neues dabei. Ich hatte von Regina Jonas vorher zum Beispiel nichts gehört. Für mich war das zum Beispiel eine sehr, sehr tolle und interessante Biografie, die da nochmal kam, wo ich auf jeden Fall auch nochmal dann weiter nachlesen möchte. Natürlich ist das auch grundsätzlich natürlich das, was ich, als ich Theater noch aktiv eben auch dokumentarisches Theater gemacht habe, natürlich immer mein Wunsch war, dass man den Leuten, dem Publikum ein Tableau an, also man ein Angebot macht, ein Tableau an Definitionen, an Sichtweisen auf bestimmte Themen, die dann im Idealfall Lust haben, darüber weiterzudenken, darüber weiter zu recherchieren. Das ist auch Sinn dieses Podcasts. Und insofern war das eigentlich schon ein ganz schönes Schlusswort, aber ich beende fast jedes Interview mit einer Frage, nämlich was denn so als nächstes ansteht oder was so ein Themenkomplex wäre jetzt in dem Fall, mit dem du dich als Spreeagentin gerne demnächst mal beschäftigen möchtest.
Man redet so gerne, ungerne über ungelegte Eier. Das ist ja tatsächlich so, wir haben eine Menge Ideen. Wir könnten gleich vier Produktionen loslegen. Wir hängen aber an der Projektförderung. Ja, für jede neue Arbeit wird ein Konzept geschrieben. Das wird an diversen Stellen eingereicht. Und es vergehen Monate, bis man weiß, ob man es realisieren kann oder nicht. Ich wünsche mir eigentlich, dass wir ein bisschen mal eine längere Planungsperspektive hätten, mal so über ein Jahr oder über zwei Jahre, dass man, also wir haben jetzt eben eigentlich vier Arbeiten mit diesen Zeitzeugenerinnerungen oder Dokumenten von NS-Verfolgten realisiert. Es wäre toll, wenn man das vorher gewusst hätte und nicht jedes einzeln stemmen muss, dann kann man das den Bogen nochmal besser formen. Und weil wir für die nächsten Sachen jetzt gar keine Förderung haben, ist es so blöd, über ungelegte Eier zu reden, bis hin zum Aberglauben, dass es da nichts wird. Ich glaube, wir sind für den Moment fertig erstmal machen eine Pause mit dieser Zeit des Nationalsozialismus. und gucken uns jetzt auch nochmal doch wieder neue Formate an. Wir gucken vielleicht auch tatsächlich mal in die Weltliteratur. Also wir mögen das Internationale. Wir sind selber international aufgestellt bei den Spreeagenten. Und da gibt es auch ganz tolle Bücher zum Beispiel, die man kombinieren kann mit dokumentarischem Material, das man dazu generiert zum Beispiel. Ja, wir haben eigentlich eine volle Agenda und wir müssen jetzt ganz fleißig erstmal Anträge schreiben. Das ist leider die Realität, die jetzt als erstes auf uns wartet. Uns müssen alle die Daumen drücken.
Ja, das hoffe ich, werden alle tun. Susanne, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich freue mich sehr. Ich drücke dir sehr viel Daumen. Ich drück dir die Daumen für die letzten Vorstellungen jetzt, dir und den Spreeagenten und dem gesamten Ensemble. Und dann vor allem natürlich in der Antragstellung für die nächsten Projekte. Und wenn wir wieder eins haben, wo es um Berlin als Thema ging, dann freue ich mich, wenn wir uns dann wieder hier treffen, um die nächste Podcast-Folge zusammen zu machen.
Sehr gerne. Vielen Dank für das Gespräch, für die Einladung.
Das war sie, die 18. Episode meines Berlin-Kultur-Podcasts. Mein Name ist Marc Lepuna, ich sprach mit Susanne Chudina, Regisseurin, Theatermacherin und Mitbegründerin der Spreeagenten, eines in Berlin ansässigen Theaterkollektivs. Den Link zur Website der Spreeagenten und weiterführende Hinweise findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge. Ich verabschiede mich bis nächsten Sonntag und bedanke mich fürs Zuhören.
Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.